Gemeinsam geht es. Allein mit Hilfe der Gerichte wird sich die globale Kampagne zur finanziellen Totalüberwachung eventuell bremsen, aber nicht aufhalten lassen. Die Kampagnenführer und ihre Helfershelfer haben zu viele Möglichkeiten, dem Bargeldkreislauf allmählich und indirekt die Basis zu entziehen. Auch gegen die normative Kraft des Faktischen durch die von den Giganten des Silicon Valley betriebene Datensammelei wird man sich allein mit Hilfe der Gerichte schwer tun. Aber Gerichtsverfahren, zumindest wenn sie hier und da von Erfolg gekrönt sind, helfen, Aufmerksamkeit auf das Thema zu lenken. Und das ist für den Anfang das Allerwichtigste. Um die Agenda der Totalüberwachung aufzuhalten, muss erst einmal in der Breite bekannt werden, dass es solch eine Agenda gibt. Hinreichend viele Bürger und Politiker müssen wissen, wer diese Agenda auf welchen Wegen systematisch vorantreibt und hinter welchen Vorwänden und Tarnnamen sie versteckt wird. Erst wenn weithin bekannt ist, was finanzielle Inklusion bedeutet und dass Geldwäsche und Terrorbekämpfung in Finanzdingen oft nur ein Vorwand für ganz anders motivierte Anti-Bargeld-Maßnahmen sind, gibt es überhaupt die Chance, politischen Gegendruck aufzubauen. Es geht um Druck auf die Bundesregierung, die Bundesbank, die Europäische Zentralbank und die EU-Kommission, damit diese ihre gegenüber der Öffentlichkeit verschleierten Selbstverpflichtungen zur Zurückdrängung des Bargelds im Rahmen der G20-Partnerschaft für finanzielle Inklusion widerrufen. Damit sie die Teilnahme an dieser skandalösen Anti-Bargeld-Allianz mit einschlägig interessierten Konzernen aufkündigen, mit der sie ihre Versicherungen Lügen strafen, sie wollten dem Bargeld nichts Böses. Bundesbank und Bankaufsichtsbehörde sollten sich dafür rechtfertigen müssen, dass sie in den transnationalen Regulierungsgremien mit einer besser als Bargeldallianz am Tisch sitzen, um bargeldfeindliche Regulierungen auszuhacken. Erst wenn jeder Bundesbankvorstand, der schöne Reden zur Verteidigung des Bargelds hält, sich dazu befragen und kritisieren lassen muss, kommt Sand in das gut geölte Getriebe, mit dem das Bargeld eine unmerkliche Umdrehung nach der anderen aus dem System gequetscht wird. Die Bundesregierung muss genötigt werden, Rechenschaft darüber abzulegen, wer in ihrem Auftrag in der Financial Action Task Force Standards mitbeschließt, die darauf abzielen, Bargeldnutzung zu erschweren. Wenn die Parlamentarier neue bargeldfeindliche Standards aus dem transnationalen Schattenreich der Regulierer zur gefährlichen Umsetzung heruntergereicht bekommen, müssen sie gewarnt sein und wissen, was sie da beschließen sollen. Und sie sollen sich dafür rechtfertigen müssen, wenn sie es trotzdem beschließen. Der Entwicklungshilfeminister sollte sich dafür rechtfertigen müssen, dass die von ihm beaufsichtigte Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit, kurz GIZ, das Sekretariat von Bill Gates Allianz für finanzielle Inklusion stellt und Mitglied in der Anti-Bargeld-Gruppe Consultative Group to Assist the Poor ist. Das gilt übrigens auch für die staatliche deutsche Förderbank KfW. Nur wenn wir, die Bürger und die Volksvertreter, in der Breite verstehen, wozu trojanische Pferde wie Dateneigentum in Wirklichkeit dienen sollen, besteht die Chance, zu verhindern, dass wir uns, ruhig gestellt von solchen Beruhigungspillen, wie die Lämmer den weiteren Weg in die Totalüberwachung entlang führen lassen. Widerstand gegen die Agenda der Totalüberwachung ist keine Frage von links gegen rechts, sondern von Demokratie oder Plutokratie, Herrschaft des Volkes oder Herrschaft der Reichen. Anhänger aller politischer Richtungen und Parteien sollten sich darauf einigen können, dass ein freies Leben mit einem unvermeidlichen Maß an Risiko und Unordnung besser ist als die wohlgeordnete, schöne neue Welt, die Washington und die Megareichen des Silicon Valley für uns gestalten wollen. Deshalb wäre das Dümmste, was die Gegner einer solchen totalitären Horrorvision tun können, sich entlang ideologischer Gräben auseinanderdividieren zu lassen. Das gilt auch für den Graben zwischen Internationalisten und Anhängern des Nationalstaats. Zumindest die idealistischen Internationalisten und die Anhänger des Nationalstaats, die ihre Nation nicht für die Auserwählte halten und alle anderen für schlechter, sollten im Hinblick auf eine konkrete internationalistische Agenda wie die der Bargeldabschaffung und der Durchsetzung der globalen Totalüberwachung gemeinsamen Grund finden können. Sie sollten sie gemeinsam bekämpfen können, wenn sie in deren negativer Bewertung übereinstimmen. Wenn man dagegen aus Prinzip für die Internationalisierung von politischen Entscheidungen eintritt oder sich ihr zumindest nicht entgegenstellt, selbst wenn das bedeutet, dass das Weltwirtschaftsforum, die besser als Bargeldallianz, der IWF oder die US-Regierung entscheiden, wie wir leben sollen, dann macht man sich zum nützlichen Idioten einer gegen unsere Freiheit gerichteten Agenda. Die ganz große Anti-Bargeld-Allianz bleibt nur so lange wirkungsvoll, solange sie uns in dem Glauben lassen kann, Bargeld gehe als Anachronismus in einer notwendigerweise immer mehr durchdigitalisierten Welt unvermeidlich seinem Ende entgegen. Denn das Unvermeidliche hinauszuzögern ist kein ausreichendes Motiv für breite Gegenwehr. Solange wir den einseitig gefütterten Medien diese Propaganda abnehmen und wir nicht durchschauen, dass Bargeld nicht auf dem Rückzug ist, sondern systematisch und gezielt zurückgedrängt wird, solange sind wir auf der Verliererstraße. Wenn das nicht mehr der Fall ist, verlieren die besser als Bargeld-Allianz und die G20-Partnerschaft für finanzielle Inklusion ihren größten Trumpf. Denn in einer Auseinandersetzung mit offenem Visier haben die Bargeldfeinde schlechte Karten. Nichts ist anachronistisch an Bargeld. Bargeld ist eine äußerst krisenfeste, einfache und billige Bezahltechnologie, die der Menschheit seit Jahrtausenden gute Dienste geleistet hat und weiter leisten kann. Die Belege der Gegner für den Kostennachteil von Bargeld sind fragwürdig. Aber wir müssen uns auf diesen Streit nicht einmal einlassen. In Anbetracht der persönlichen und gesellschaftlichen Vorteile, die das Fortbestehen der Option Bargeld bietet, wären auch Mehrkosten von 0,5 oder 1% des Bezahlbetrages vernachlässigbar. Dafür, dass sich durch Maßnahmen gegen die Bargeldnutzung die Kriminalität in relevantem Umfang zurückdrängen ließe, gibt es keine Belege. Dafür ist nachweisbar, dass sich die Standardsetzer, die sich bargeldfeindliche Regeln für das Finanzsystem ausgedacht haben, vor den Karren einer auf Profit schielenden besser als Bargeldallianz haben spannen lassen. Es geht ihnen bei bargeldfeindlichen Regeln weniger um Kriminalitätsbekämpfung als um die Bargeldzurückdrängung selbst. Jetzt, wo die Hauptargumente gegen das Bargeld als Vorwand und Kleinkram enttarnt wurden, muss sich niemand in die Defensive drängen und einreden lassen, er kämpfe einen verlorenen Kampf. Und langfristig werde Bargeld ohnehin verschwinden. Je mehr Bereiche unseres Lebens digitalisiert, beobachtet und gespeichert werden und je detaillierter die Profile sind, die damit über uns erstellt werden, desto wertvoller wird Bargeld. Wenn wir auf der freien Nutzung von Bargeld beharren und es weiter nutzen, erhalten wir uns einen kostbaren, nicht digitalisierbaren Raum. Schaden würde das nur den finanzkräftigen und politisch mächtigen Großkonzernen, die sich von weiterer Digitalisierung viel versprechen. Sie hilft ihnen, ihre monopolartige globale Übermacht und damit ihre Gewinne weiter auszubauen. Normale Menschen haben keinen nennenswerten Nachteil davon, wenn es Bereiche gibt, die sich dem Zugriff der Monopolisten aus dem Silicon Valley entziehen. Und unsere kleinen, mittleren und mittelgroßen Unternehmen auch nicht. Denn es ist die Digitalisierung, die dafür sorgt, dass diese immer mehr Geschäft an die globalen Konzerne verlieren und irgendwann nur noch Zulieferer von Amazon sein werden, wenn es so weitergeht. Mit der Bundeskanzlerin und dem französischen Präsidenten Macron haben die US-IT-Konzerne mächtige Alliierte. In der Bundestagsgeneraldebatte im Mai 2018 betonte Merkel die Bedeutung von Daten als Wirtschaftsfaktor und warnte: Bei der künstlichen Intelligenz drohen wir den Anschluss zu verlieren. Wir könnten nicht hoffen, bei der künstlichen Intelligenz vorne dabei zu sein, wenn wir gleichzeitig auf wirksamen Datenschutz bestünden. Gerade so, als würde es Deutschland bei der künstlichen Intelligenz nach vorne bringen, wenn wir unsere Daten unbeschränkt den amerikanischen Fast-Monopolisten offerieren. Merkel kündigte eine deutsch-französische Kooperation in dieser Sache an. Wo die hingehen wird, machte Macron am gleichen Tag deutlich. Er lud die Spitzen der Technologiebranche zu einem Gipfel mit dem Titel Tech for Good nach Paris ein. Eingeladen waren Facebook, Microsoft, Intel, IBM, Uber, Wikimedia und Mozilla. Damit der betriebene Ausverkauf Europas an das Silicon Valley nicht gar so offensichtlich wurde, durften auch die deutsche SAP und Thales am Katzentisch Platz nehmen. Thales ist zwar ein Rüstungs- und Raumfahrtkonzern und kein IT-Konzern, aber einen solchen von Weltrang hat Frankreich nun einmal nicht zu bieten. Mit Zuckerberg werde er ein direktes Gespräch führen, kündigte Macron an. In der Gedankenwelt dieser politischen Führer hat Datenschutz ebenso wenig Platz wie Bargeld. Aber wenn man von den Interessen der Bürger ausgeht, warum sollte nicht auch noch in 50 Jahren jede zweite Transaktion bar abgewickelt werden? Wäre das nicht eine viel attraktivere Perspektive als die einer Gesellschaft, in der es nichts mehr gibt, was nicht gespeichert und von nah und fern überwacht wird? Dafür müsste man nur die vielen kleinen direkten und indirekten Maßnahmen gegen das Bargeld abstellen und die Zentralbank nötigen, eine gute und kostengünstige Versorgung der Banken mit Bargeld sicherzustellen. Die Renaissance des Barzahlens kommt dann ganz von selbst.